SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding.
Schönen guten Morgen. Wenn Sie den Begriff Geheimdienst hören, dann denken Sie vermutlich ja an die Lizenz zum Töten und an James Bond. Vermutlich ist das mit ein Grund dafür, warum man in Deutschland dieses Wort lieber vermeidet. Stattdessen haben wir das Wort Nachrichtendienst erfunden. Also der Dienst soll ja nur Nachrichten sammeln und lauschen. Aber ist das wirklich so? Bei Lektüre des heutigen Buches kommen zumindest Zweifel auf. Es liefert Fakten und Argumente, die uns mit dem Eindruck zurücklassen. Ich spitze jetzt mal bewusst zu. Der Verfassungsschutz ist in den Augen unseres Gastes eine Organisation, die unzulässigerweise aktiv eingreift, um die politische Dynamik bei uns im Land zu verändern. Eine Organisation, deren Beobachtungskriterien oft nicht sehr transparent sind und die noch dazu anfällig dafür ist, ein Instrument der Regierenden zu sein. Darüber wollen wir sprechen in den kommenden 55 Minuten. Herzlich willkommen, Ronen Steinke, zugeschaltet aus Berlin. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht, ist der Titel des Buches. Stellen Sie Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp. Außerdem Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, @sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Steinke, Sie sind Rechtsexperte bei der Süddeutschen Zeitung. Sie schreiben als Journalist und Reporter über juristische Themen. Und Sie haben jetzt dieses sehr kritische Buch über den Verfassungsschutz vorgelegt. Zum Einstieg die Frage an Sie, wenn das alles so ist, wie Sie es im Buch beschreiben, haben Sie da als kritischer Journalist auch manchmal die Sorge, auch Ziel der Beobachtung zu werden oder schon zu sein?
Ja, die Sorge habe ich tatsächlich. Aber vor allem ist es etwas, was mich irritiert, dass wir so wenig über diesen Geheimdienst wissen. Also wir leben in einer Demokratie und wir haben mitten in unseren Städten einen Geheimdienst, der politisch lauscht, der versucht herauszufinden, was die Bevölkerung politisch denkt und treibt. Und davon bekommen wir so wenig mit. Das ist so intransparent. Ich meine, das ist eigentlich wichtig, dass wir darüber reden.
Aber das ist ja genau die Aufgabe des Dienstes. Deswegen hat man ihn erfunden. Da genau hinschauen, wo die freiheitlich-demokratische Grundordnung, so heißt das so schön, gefährdet ist. Das ist doch seine Aufgabe, eine wichtige.
Das ist erstmal eine tolle Theorie. Ja, das ist natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden worden. Ist auch einleuchtend, dass man sagt, eine Demokratie muss sich dagegen schützen, dass Antidemokraten in die Parlamente einziehen und versuchen, mit den demokratischen Mitteln die Demokratie von innen auszuhöhlen oder kaputt zu machen. Aber wenn man dann anfängt zu differenzieren, wer ist Demokrat, wer ist Antidemokrat, also gegen wen muss sich der Staat verteidigen, dann ist es oft Ansichtssache. Und es zeigt sich, dass die einen Politiker da eine rote Linie ziehen und die anderen Politiker da eine rote Linie ziehen. Mhm. Also kurz gesagt, derjenige, der entscheidet, wer in unserem Staat Extremist ist und wer nicht, der hat eine große Macht. Und das ist heikel.
Ihre zentrale These ist ja dann, der Verfassungsschutz greift aktiv ein, ausdrücklich mit dem Ziel, die politische Dynamik im Land zu verändern. Das kann man vielleicht auch mal konkret machen, an Beispielen. Sie haben gesagt, es geht ja um die Frage, wer wird eigentlich beobachtet und wer nicht. Und da gibt es auch das ein oder andere absurde Beispiel im Buch. Zum Beispiel ein Mensch, der als Schüler mal irgendwo gefordert hat, Schulnoten abzuschaffen.
Ja, der ist 16 Jahre alt gewesen. Der hat gefordert, man soll Schulnoten abschaffen, man soll Cannabis freigeben. Also wirklich nette, vielleicht ein bisschen freche jugendliche Forderungen. Und dann kommt ein Geheimdienst in Deutschland, legt eine Akte an und speichert über diesen jungen Menschen, dass der sozusagen für die Demokratie eine Gefahr darstellt. Da muss ich sagen, ist was aus dem Ruder gelaufen. Und da haben wir unserem Geheimdienst eine zu große Freiheit gewährt, in die politische Dynamik, in eigentlich die demokratische Willensbildung von oben herab einzugreifen.
Wer entscheidet denn am Ende, nach welchen Kriterien, wer denn ein Verfassungsfeind sein könnte und wer beobachtet werden soll?
Ja, das ist auch interessant. Man würde ja denken, dass sowas eine neutrale Stelle sein muss. Also wenn wir eine Demokratie haben, in der man sagt, alle politischen Parteien und Gruppen stehen im offenen Wettbewerb und die Bürger sollen das souverän entscheiden, dann kann ja das nicht eine Partei sein, die dann entscheidet, welche anderen Parteien man ausschließt oder brandmarkt oder benachteiligt. Das müsste ja eine irgendwie neutrale Stelle sein, die überparteilich ist. Aber es ist nicht so, sondern bei uns ist es so, dass die Regierungen, also die Innenministerien, den Verfassungsschutz steuern und dem auch Vorgaben machen. Also ein Innenminister, der ja in der Regel selber Parteipolitiker auch ist, entscheidet, wer in seinem Bundesland als Extremist gebrandmarkt wird und ja, verfolgt wird und wer nicht.
Es gibt ja diese Gremien, auch im Bundestag, die den Verfassungsschutz kontrollieren. Die beschreiben Sie auch. Wer sitzt da in diesen Gremien oder in diesen Kontrollausschüssen oder wie auch immer man es nennen mag?
Ja, das sind wiederum Politiker, also in der Regel Abgeordnete des Landtags oder auch des Bundestages. Und die haben eigentlich als einzige die Chance, dem Verfassungsschutz mal Fragen zu stellen. Die treffen sich in der Regel in einem Raum, der also gegen Wanzen abgesucht worden ist und der oft auch so mit einer Panzertür gesichert ist. Also zum Beispiel im Keller unter dem Bundestag gibt es so besondere gesicherte Räume. Und da spricht man dann hinter verschlossener Tür einmal pro Woche etwa für eine Stunde mit dem Geheimdienstchef und fragt den und stellt ihm auch kritische Fragen. Nur wir als Öffentlichkeit, als Journalisten, als Menschen, die Radio hören, einfach die ja auch Staatsbürger sind und Steuerzahler und die ganze Veranstaltung ja irgendwie auch mittragen, wir kriegen davon fast nichts mit. Und das, finde ich, ist irritierend und für mich auch der Grund gewesen, dieses Buch zu schreiben, Jahre der Recherche da reinzustecken, weil ich finde, das ist so heikel, das ist so eine Operation auf so ein Herz der Demokratie, ja, ein Inlandsgeheimdienst. Da müssen wir einfach eine Wissensbasis haben als Gesellschaft.
An welcher Stelle der Kontrolle kommt denn diese Unwucht rein, sagen wir es mal so? Also, dass die Regierung besonders stark diesen Dienst kontrolliert und auch, wie Sie es im Buch andeuten, dann eher mal Oppositionelles beobachten lässt, als, ja, ich sag mal, sich selbst beobachten lässt.
Als sich selber. Ich erzähle mal eine Geschichte, die ist noch gar nicht so lange her. Die AfD ist ja seit 2019 etwa im Visier des Verfassungsschutzes, wird immer intensiver, die Beobachtung. Und 2021 war der Punkt erreicht, wo man auf Bundesebene gesagt hat, jetzt muss die Partei als sogenannter Verdachtsfall auf Rechtsextremismus ins Visier des Verfassungsschutzes genommen werden. Und das sah dann so aus, dass der Verfassungsschutz ein großes Dossier angelegt hat, sozusagen die schlimmsten Sünden der Partei, rassistische Ausfälle, faschistische Fantasien, die in dieser Partei gepflegt werden, 1000 Seiten. Und dieses Dossier hat dann der Verfassungsschutz dem damaligen Innenminister vorgelegt. Das war Horst Seehofer von der CSU. Und der Innenminister, der ja seinerseits 10 Jahre Parteichef war und also nicht überparteilich, sondern ein Konkurrent der AfD, jemand, der mit der AfD also ja, Sträuße ausgefochten hat, der hat sich dieses Dossier durchgelesen und hat gesagt, okay, ich bin dafür, dass man die AfD beobachtet, aber eine Sache bin ich nicht einverstanden. In dem Dossier stand nämlich drin, dass die AfD den Satz gesagt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und da hat Horst Seehofer gesagt, Moment mal, sowas sage ich ja auch. Und noch einige andere Sachen, die in dem Dossier drin standen, hat er wieder erkannt, dass er sie auch selber gemacht hat. Also der Verfassungsschutz sagt, folgende Statements sind rassistisch und der Innenminister sagt, nö, ich finde das aber völlig okay. Und dann hat der Innenminister den Verfassungsschutz gezwungen, klarzustellen, dass das, was die CSU macht, da gibt es ja auch noch härtere Sätze, ja, sowas wie, ich werde bis zur letzten Patrone gegen die Einwanderung kämpfen oder Migration ist die Mutter aller Probleme. Also das, was die CSU macht, das sei okay, nur das, was die AfD macht, das sei anzuprangern.
Das ist also ein Beispiel ja, für diese Eingriffe, die Sie sehen, meinetwegen auch unzulässige Eingriffe. Jetzt wird aber die AfD inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet. Partei hat 30.000 Mitglieder, 5 Millionen Wähler, ist in fast allen deutschen Parlamenten vertreten. Die rechtsstaatlichen Hürden
jetzt für ein Parteiverbot. Jetzt ist gerade mein Empfang weg, also mein Sound weg.
In Deutschland sind hoch. Ja, was können wir da tun?
Gerade nicht mehr.
Hallo, Herr Steinke. Jetzt ironischerweise in einer Sendung über den Geheimdienst kann Herr Steinke uns nicht mehr abhören. Hallo, was tun wir? Können wir vielleicht die Verbindung noch mal neu herstellen? Ich verbinde es mal auf diesem Wege. Herr Steinke, hören Sie mich jetzt?
Ja.
Okay, also wir sprachen über die AfD. Die wird vom Verfassungsschutz beobachtet, hat 30.000 Mitglieder, 5 Millionen Wähler, habe ich gesagt. Ein Verbot kann nur das Bundesverfassungsgericht aussprechen. Das hat es schon seit 1956 nicht mehr getan. Das war im Falle der KPD. Jetzt mag diese Partei ja dem einen oder anderen nicht sympathisch sein. Wenn ich sie im Buch richtig verstehe, halten Sie diese Beobachtung der AfD aber trotzdem für leicht übertrieben.
Ja, also ich bin jemand, der für die AfD wirklich 0,0 Sympathien hat. Ja, also ich finde den Rassismus, den Antisemitismus, auch die Frauenfeindlichkeit in dieser Partei ein großes Problem und auch eine große Bedrohung unserer Demokratie. Und trotzdem, wenn ich mich mal zurücklehne und sage, was ist denn Demokratie? Demokratie ist ja Streit. Und Demokratie ist ja eine Auseinandersetzung zwischen Positionen, die ich gut und die ich weniger gut finde. Ich muss mir doch die Frage stellen, ist es richtig, dass in so einem Meinungsstreit eine Regierung von oben herab eingreift? Oder muss es nicht irgendwie etwas sein, was in der Bevölkerung ausdiskutiert wird? Und wenn wir die Situation angucken mit der AfD, jetzt ist sie in der Opposition eine der kleineren Gruppen, aber 2021, als es losging mit der Beobachtung durch den Geheimdienst, also damit, dass da Spitzel angeworben wurden und so weiter, da war das die größte Oppositionspartei auf Bundesebene. Und das ist doch etwas, das kennen wir eigentlich aus autoritären Staaten, dass die Regierung sagt, die größte Oppositionspartei wird jetzt bei uns mit dem Geheimdienst bekämpft. Ich finde, so bei aller Antipathie gegen die AfD, wir müssen schon fragen, wie wir als Demokratie oder als liberaler Staat uns entwickeln. Mhm. Und ob das eigentlich zu uns als liberalem Staat gut passt, ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen Unbehagen.
Ronen Steinke ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor. Das Buch trägt den Titel Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage.
Brauchen wir drei Geheimdienste? Besteht nicht die Gefahr, dass diese sich gegenseitig behindern?
Die Frage höre ich jetzt nicht.
Die Frage war, ob wir drei Geheimdienste brauchen und ob nicht die Gefahr besteht, dass diese sich gegenseitig behindern.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben in Deutschland den Auslandsgeheimdienst, der Spione nach Moskau und Peking und um die ganze Welt schickt. Und wir haben den Inlandsgeheimdienst, der in deutschen Städten seine getarnten Büros hat, also wo dann am Klingelschild irgendwie eine Softwarefirma zum Beispiel steht oder irgendeine komische Behördenbezeichnung. Und in Wahrheit sind da die Spione. Und wir haben als drittes noch den Geheimdienst für die Bundeswehr. Das ist in der Tat ein komischer Wildwuchs. Also In- und Ausland zu trennen, das macht schon Sinn. Aber im Inland zu unterscheiden zwischen einem Inlandsgeheimdienst für die Bundeswehr und einem für den Rest der Bevölkerung, finde ich schon mal zweifelhaft. Und ich finde es auch seltsam, dass wir in 16 Bundesländern plus auf Bundesebene jeweils getrennten Verfassungsschutz haben. Das lädt geradezu dazu ein, dass die sich auch gegenseitig ein bisschen beharken und da voreinander Geheimnisse hüten. Das ist, glaube ich, auch nicht im Sinne von uns Bürgern.
Wir hören eine nächste Frage.
Was glauben Sie, wie viel Prozent des Personals in Botschaften, auch der Deutschen, sind im oder vom Geheimdienst? Und vielleicht dazu, wer ist der Chef dieses Personals? Der Botschafter?
Die Frage haben Sie jetzt wahrscheinlich, haben Sie die gehört?
Nee,
die müssen wir noch mal bitte. Wie viel Prozent des Personals in deutschen Botschaften wohl vom Geheimdienst sind, hat dieser Hörer gefragt und wie da der Einfluss ist.
Ja, also in der Tat, das ist ja so eine übliche Methode, dass man Leute getarnt als Diplomaten irgendwo hinschickt und dann in Wahrheit arbeiten die zum Beispiel für den Bundesnachrichtendienst und spionieren da getarnt. Das ist nicht, sagen wir mal, ein großer Anteil. Das werden wenige sein. Ich kann mir vorstellen, in Botschaften, wo es besonders politisch brisant ist, ja, Moskau, Peking habe ich schon erwähnt, da mehr, in USA beispielsweise weniger, aber das dürfte so ein kleiner Prozentsatz sein.
Eine Frage kommt von Gerhard Schmidt-Delavant, die hat er uns geschickt an WhatsApp 0681 65 100. Er schreibt, hat nicht der Wechsel von Maaßen zu Haldenwang gezeigt, dass der Verfassungsschutz zum bloßen Regierungsschutz verkommen ist? Wer beobachtet eigentlich Haldenwangs Verfassungstreue und wie qualifiziert erfolgt diese seines Erachtens nötige Prüfung? Die Frage von Gerhard Schmidt-Delavant.
Ja, vielen Dank. Also in der Tat, der Kontrast zwischen Herrn Maaßen, der in meinem Buch eine ganz große Rolle spielt, weil ich ihn viele Jahre lang begleitet habe bei seiner Arbeit und also aus der Nähe auch einige Dinge beobachten konnte. Der Kontrast zwischen Herrn Maaßen und seinem Nachfolger Herrn Haldenwang, der jetzt den Bundesamt für Verfassungsschutz leitet, der ist riesig. Und daran sieht man auch, dass die Regierung irgendwann die Schnauze voll gehabt hat und gesagt hat, jetzt möchten wir jemanden, der eher auf unserer Linie ist. Also die Regierung, das war damals die Merkel-Regierung. Herr Haldenwang, der jetzt den Verfassungsschutz leitet, ist CDU-Mitglied, würde ich sagen, linker Flügel der CDU, also so moderate Merkel-Linie. Und das ist eine ganz legitime Frage, die der Hörer aufwirft, ob das nicht ein seltsamer Eingriff der Politik ist, dass sie sagen, unser Geheimdienst, der offiziell den Auftrag hat, neutral über den Dingen die Demokratie zu schützen, der wird besetzt durch einen treuen Parteimann. Ich halte das in der Tat für ein bisschen seltsam und ist auch etwas, was andere Demokratien nicht machen. Ja?
Verfassungsschutzpräsidenten,
und der kontrolliert das Ganze.
Ja, Verfassungsschutzpräsidenten, Entschuldigung, sind ja sogenannte politische Beamte. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Das hat ja auch seinen Einfluss möglicherweise.
In der Tat, das ist wie so eine Leine, ja, die man ziehen kann. Also es gibt auf jeden Fall einen kurzen Draht zwischen der Regierung, zwischen dem Innenminister und dem Verfassungsschutzchef. Und das ist natürlich was ganz anderes wie beispielsweise ein Verfassungsgericht oder eine Zentralbank, ja, wo man sagt, die sind wirklich neutral oder unabhängig. Nee, unser Geheimdienst, der ist weisungsabhängig.
Das Parlament, haben Sie vorhin schon gesagt, spielt aber eine ganz wichtige Rolle. Nochmal, wer ist es denn da konkret, der zum Beispiel jetzt mal ganz konkret eine Abhörerlaubnis erteilt? Wer macht das?
Ja, das funktioniert zum Beispiel so, dass sich im Keller des Bundestages einmal im Monat eine kleine Gruppe von älteren Herrschaften zusammenfindet, die früher mal im Bundestag waren und heute als Ex-Abgeordnete als Ehrenamt dieses Gremium besetzen. Das sind dann vier Leute plus ihre Stellvertreter. Und die bekommen dann vom Verfassungsschutz Akten vorgelegt. Der Verfassungsschutz muss dieses Gremium, also der Name ist G10-Kommission. G10 ist die Abkürzung für den Grundgesetzartikel für die Telekommunikationsvertraulichkeit. Diese G10-Kommission hebt dann den Daumen oder senkt den Daumen. Und die sagen dann, ob man jemanden abhören darf oder nicht. Das ist also nicht wie im normalen polizeilichen Leben zum Beispiel, wo die Polizei dann zu einem unabhängigen Gericht hingeht und einen Ermittlungsrichter etwas fragt, sondern hier sind das Politiker, die das entscheiden. Und auch das ist etwas, wo ich mich frage, passt das so zu einer liberalen Demokratie, dass Leute, die irgendwie nach politischer Haltung so ein Amt bekommen, so eine heikle Frage entscheiden dürfen.
Jetzt haben Sie vorhin uns schon dieses Beispiel geschildert mit dem jungen Menschen. Im Buch sind noch einige weitere Beispiele. Jetzt gab es auch Kritik an dem Buch. Da wurde gesagt, das ist vielleicht anekdotisch. Kann man das denn tatsächlich belegen, dass dieser Dienst in der letzten Zeit in großem Stil besonders viele Menschen abhört, die nicht abgehört werden sollten?
Ja, das kann man. Der Verfassungsschutz macht ja kein Geheimnis daraus, welche Gruppen er ins Visier nimmt. Ja, er macht zwar ein Geheimnis daraus, welche einzelnen Personen, aber er sagt ganz offen, folgende politische Gruppen, Protestgruppen, Bürgerinitiativen sind aus unserer Sicht auf der roten Liste und sind aus unserer Sicht extremistisch. Und da sind zum Beispiel, jetzt ganz aktuell, einige Gruppen der Klimabewegung drauf. Ob das jetzt richtig oder nicht richtig ist, überlasse ich gerne jedem selber, aber ich will einfach mal gerne die Fakten zusammentragen. Ich erzähle im Buch ganz zu Beginn von einem 15-jährigen Jungen, der sich an so Protesten gegen den Braunkohleabbau beteiligt hat. Da sind natürlich bei solchen Protesten auch Straftaten begangen worden, da sind Sachen beschädigt worden, da ist irgendwie auch Gewalt gegen Polizeibeamte ausgeübt worden. Das ist natürlich ein Fall für die Polizei, aber ist das auch ein Fall für den Geheimdienst? Mhm. Dieser 15-jährige Junge, der hat ja nicht irgendwelche Wünsche nach einem Umsturz der Demokratie im Kopf, sondern der hat ja den Wunsch im Kopf, dass unser Planet lebenswert bleibt und dass unsere Gesellschaft irgendwie weiterleben kann.
Aber wenn man da jetzt mal konkret sich das anschaut, dem Verfassungsschutz geht es bei den Klimaschützern um was? Es geht ihm ja nicht um die vordergründigen möglichen Gesetzesverletzungen, die begehen, wenn die sich zum Beispiel irgendwo festgehen. Es geht ihm um die Ideologie, oder? Also man könnte auf der anderen Seite natürlich auch argumentieren, jemand, der sich als Erpressung auf der Straße festklebt, der hält nicht so viel von demokratischen Prozessen, der will die aushebeln.
Ja, also so wird es ja auch teilweise argumentiert. Auf der anderen Seite kann man sagen, also wer auf diese Weise Protest gegen die Regierung äußert, der glaubt ja daran, dass unsere Regierung am Ende der Schlüssel zur Lösung des Problems ist. Also das ist ja eigentlich ein großer Zeichen des Vertrauens in unser System. Und Protest, ich meine, man kann darüber streiten, ob Protest an mancher Stelle überzogen worden ist, aber Protest ist ja erstmal, was in der Demokratie erwünscht ist. Ja, wir sollen unsere Meinung laut sagen und gerne auch so, dass es auffällt, dass es überhaupt nichts Antidemokratisches. Also solche Leute abzustempeln als Extremisten, das widerstrebt mir als liberaler Mensch.
Sie erinnern im Buch auch daran, dass ja noch in den 90ern einzelne Politiker der Grünen beobachtet wurden. Aus welchen Gründen war das damals?
Ja, das ist total irre. Also in den 90ern die Grünen, dann auch in die 2000er Jahre hinein noch Politiker der Linkspartei, Bodo Ramelow beispielsweise, der heute ein relativ bürgerlicher Ministerpräsident von Thüringen ist. Also der wirklich, ich glaube, der hat 40% der Erststimmen in seinem gut bürgerlichen Wahlkreis bekommen. Der ist auch noch bis ins Jahr 2013, glaube ich, vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Das Argument war immer, dass die Antikapitalisten sind. Also auch bei den Grünen, die würden doch die Marktwirtschaft irgendwie opfern wollen. Und das ist etwas, da hat der Verfassungsschutz so eine kalter Kriegstradition, dass er sich eigentlich aufschwingt, nicht nur unsere Demokratie, sondern auch, kann man sagen, den Kapitalismus eigentlich zu verteidigen.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Hoffentlich hört Herr Steinke die auch. Wir probieren es mal einfach nochmal.
Anhand welcher Kriterien kam es dazu, dass die AfD vom Verfassungsschutz zum rechtsextremen Verdachtsfall erklärt wurde? Was bedeutet dieser Status eigentlich für eine Partei? Und nimmt der Verfassungsschutz damit nicht übermäßig politischen Einfluss aufs Wählerverhalten?
Ja, die Frage haben Sie jetzt, glaube ich, nicht gehört, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Nein. Es ist die Frage, wie die AfD zum rechtsextremen Verdachtsfall erklärt wurde, was das überhaupt bewirkt und was das für die Partei jetzt eigentlich bedeutet. Das hat der Hörer im Kern gefragt. Wie kam es dazu, dass sie zum Verdachtsfall wurde?
Ja, also die AfD hat ja Zuspruch bekommen bei Wahlen, immer mehr, ist am Ende in alle Landesparlamente eingezogen und in den Bundestag. Und das ist ja noch lange nicht zu Ende, dieses Anwachsen. Ja, jetzt erringt die Partei Bürgermeistermandate, ein Landrat gibt es auch schon, der AfD-Mitglied ist. Die Partei ist mit Rassismus und mit einer Menschenverachtung vor allem gegenüber Muslimen aufgefallen und ist deswegen sozusagen auf den Radar des Verfassungsschutzes gelangt. Und was heißt es jetzt? Das heißt nicht, dass man die Partei nicht wählen darf. Die Partei ist nicht verboten, die bleibt legal, die darf weiterhin Wahlkämpfe machen und die bekommt auch weiterhin Geld vom Staat, also Wahlkampfförderung. Es bedeutet nur, dass der Partei so eine Art Warnetikett aufgeklebt wird, wie bei den Zigarettenschachteln. So, Achtung, Rauchen schadet ihrer Gesundheit. So, AfD wählen gefährdet die Demokratie, sagt der Verfassungsschutz. Aber mehr als sagen kann er nach außen hin nicht. Und was vielleicht viel einschneidender ist und wo der Verfassungsschutz wirklich eingreift, die Partei wird jetzt mit Spitzeln durchsetzt. Das hat schon angefangen, dass also in verschiedenen Gremien der Partei Leute angeworben werden vom Geheimdienst, um da heimlich Informationen rauszugeben. Und dafür gibt es Geld.
Zum Methode, dass der Verfassungsschutz auch wirklich bewusst sagt, wir beobachten diese oder jene Gruppe, das beschreiben Sie auch als Anprangern. Also diese Methode hat ja auch schon eine Wirkung, kann ich mir vorstellen, auf eine politische Gruppe oder auf eine Partei.
Total, das schreckt natürlich Leute ab. Also es schreckt Leute davon ab, schon allein Kontakt aufzunehmen zu so einer Partei. Wenn ich mir mal überlege, ich bin Bürger und ich möchte gerne meinen Abgeordneten was fragen. Wenn ich jetzt aber befürchten muss, dass dieser Abgeordnete wegen seiner Parteimitgliedschaft im Visier von Spionen ist, dann habe ich natürlich Angst, dass ich selber auch ins Visier gerate, dass ich dann auch irgendwie abgehört werde. Und das heißt, das schreckt Menschen davon ab, mit diesen Politikern und, wenn man es weiterfasst, auch mit Aktivisten, mit Leuten aus Protestgruppen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Das führt dazu, dass, wenn man mal wieder an die Klimaaktivisten denkt, die es schwerer haben, Bündnisse zu schließen, ja, mit anderen Gruppen gemeinsam Demos anzumelden. Und es führt dazu, und das ist auch ja wirklich ein heikler Eingriff, dass die Karriere von Menschen, die sich in diesen Gruppen engagieren, Schaden nehmen kann. Dass Menschen zum Beispiel nicht im öffentlichen Dienst eine Anstellung bekommen können oder sogar rausfliegen aus ihrem Beamtenjob, einfach nur wegen ihrer politischen Haltung.
Ein Beispiel aus dem Buch, beim Kapitel über die AfD, ist ja auch Erika Steinbach. Da haben Sie genau beobachtet, die wurde erst zu einem Thema für den Verfassungsschutz, seit sie zur AfD gewechselt ist. Zu CDU-Zeiten, schreiben Sie, hat sie aber im Grunde ähnliche Thesen vertreten und auch Ähnliches gesagt.
Das ist so. Die Erika Steinbach war lange, ich glaube 20 Jahre lang, für die CDU im Bundestag und war immer schon ein absoluter Rechtsaußen der CDU-Fraktion. Die hat also praktisch zum Beispiel die Aussöhnung mit Polen immer für problematisch gehalten, hat so ganz so revanchistische Forderungen vertreten, auch rassistisch und auch in der Zeit des großen Flüchtlingszuzugs also mitgehetzt und mitgezündelt, würde ich wirklich sagen. Aber alles eben unter CDU-Parteimitgliedschaft. Und solange das unter CDU-Parteimitgliedschaft geschah, war das also akzeptiert und vom Verfassungsschutz nicht problematisiert worden. Wo ich aber hingegen sagen würde, das ist doch viel gefährlicher. Ist doch viel gefährlicher für unsere Demokratie, wenn eine staatstragende, sogar Kanzlerpartei damals, die CDU, solchen rassistischen Sachen Auftrieb verleiht. Viel schlimmer, als wenn es irgendeine Oppositionspartei macht. Aber da sehen wir wieder, der Verfassungsschutz, weil er eben von der Regierung gesteuert ist, kontrolliert wird, guckt immer nur in die eine Richtung, immer nur in Richtung der Opposition. Und viel wichtiger wäre es vielleicht auch mal in Richtung der Regierung zu schauen.
Wir hören eine nächste Hörerfrage.
Ja, wissen die Staatschefs eigentlich immer über die Geflogenheiten der Geheimdienste Bescheid? Ohne ihre Zustimmung dürften die Geheimdienste doch gar nicht agieren.
Die Hörerin fragt nach der Rolle der Staatschefs, ob die eigentlich immer über die Dienste Bescheid wissen und ob die Dienste überhaupt ohne die explizite Zustimmung der Staatschefs agieren können.
Ja, also klar, es gibt immer auch so ein bisschen ein Eigenleben von Geheimdiensten, dass sie also selbst den Regierungschefs oder auch auf Länderebene ja den Ministerpräsidenten nicht alles erzählen und so ein bisschen ihre Geheimnisse hüten. Das ist auch eine große Gefahr, die so ein Geheimdienst mit sich bringt, ja, dass der dann irgendwann anfängt, selber Politik machen zu wollen. Hans-Georg Maaßen, der dieses Amt ja 6,5 Jahre innehatte als Verfassungsschutzchef, das ist jemand gewesen, der hat nicht einfach nur darauf gewartet, was man ihm sagt. sondern der hatte eine eigene Agenda. Der hat geglüht vor politischem Sendungsbewusstsein. Ich habe das ja oft erlebt in Diskussionen mit ihm. Der war eigentlich ein knallharter Political Animal. Und das ist natürlich ein Feld, ja, der Geheimdienst, wo man da vielfältige Möglichkeiten hat, hinter den Kulissen, auch ohne dass es da unbedingt der Regierungschef merkt, aktiv zu werden.
Wenn wir jetzt mal den Vergleich, den internationalen Vergleich wagen, dann gibt es ja Leute, okay, es ist einfach gang und gäbe, dass zum Beispiel eine Oppositionspartei von einem Geheimdienst beobachtet wird in einem Land. Das ist im Grunde genommen nichts Besonderes, sagen einige Politiker. So ein Geheimdienst gibt es überall in westlichen Ländern. Nur in Deutschland wird darum so ein Bohai gemacht. Ist es in Ihren Augen doch was Besonderes, dass es sowas gibt bei uns?
Ja, also das ist was total Besonderes. Das muss man sich wirklich klar machen. Es stimmt, alle Staaten haben Polizei und alle Staaten haben auch so Spezialeinheiten der Polizei, die also auch gucken, Telefone abhören oder vielleicht Terrorgruppen ausforschen. Das ist auch richtig und das muss auch sein. Das gibt's also überall. Was es aber nicht überall gibt und was wirklich eine deutsche Besonderheit ist, das ist, dass legale Gruppen auch abgehört werden. Das machen die Franzosen nicht zum Beispiel. Ja, in Frankreich gibt es auch nicht wenige Probleme mit Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Ja, Marine Le Pen mit ihrer Partei ist hochgefährlich und ist viel näher an der Macht, als es die AfD bei uns Gott sei Dank ist bislang. Also das heißt, die Franzosen, denen muss man nicht was erzählen darum, wie sehr man um die Demokratie kämpfen muss. Das wissen die schon sehr gut. Und trotzdem kämen die Franzosen nicht auf die Idee zu sagen, wir schicken jetzt einen Geheimdienst los, der Frau Le Pens Telefon abhört. Oder wir senden Spitzel in den Rassemblement National, in die Partei, sondern das widerspräche dem republikanischen Selbstverständnis dieser stolzen Demokratie. Und so ist es auch in anderen Republiken, in anderen liberalen Staaten, Großbritannien, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Überall dort heißt die rote Linie, alles, was illegal ist, Zündelei, Terror, klar muss verfolgt werden, aber alles, was legal ist, ist Meinungsfreiheit, ist Demonstrationsfreiheit. Das darfst du machen, ohne Angst zu haben, dass die Regierung dich überwacht.
Wer muss, um das nochmal nachzufragen, in Frankreich, wer muss denn in Frankreich den Inlandsgeheimdienst fürchten? Also derjenige, der ja einen Umsturz mit Gewalt anstrebt, mit kriminellen Mitteln. Das ist also ganz klar
getrennt. Das ist auch völlig richtig. Genauso in Österreich beispielsweise. Ja. Also wer zum Beispiel eine Neonazi-Kameradschaft gründet in all diesen Ländern, um da mit Baseballschläger nachts loszuziehen und Leuten das Fürchten zu lehren, das ist kriminell. Das muss gestoppt werden. Und dafür gibt es in all diesen Ländern spezielle Inlandspolizeien, Staatsschutz nennt man das dann manchmal, ja, die so besonders auf Zack sind, wenn es um politisch motivierte Straftaten geht. Und den französischen Inlandsgeheimdienst, wenn man das so nennen kann, den französischen Inlandsgeheimdienst müssen diese Neonazis, diese Banden, auch islamistische Terroristen fürchten. Aber nicht Leute, die sich legal bei einer Partei engagieren, egal wie viel Sympathie oder nicht man für diese Partei hat. Leute, die sich legal bei einer Partei engagieren, die zur Wahl antreten, die Artikel in Zeitungen schreiben, die Demonstrationen anmelden, die sich also der Mittel der Meinungsfreiheit bedienen und auf eine friedliche Weise, diese Leute müssen den Geheimdienst nicht fürchten. Und das ist eben der Unterschied zu uns in Deutschland, weil wir sagen aus der deutschen Geschichte heraus, während den Anfängen, man muss besonders vorsichtig, besonders genau hinschauen. In Deutschland kannst du sogar, wenn du dich legal deiner Meinungsfreiheit bedienst, nur wegen der Inhalte der Politik, die man vertritt, kannst du schon ins Visier des Inlandsgeheimdienstes geraten. Davon handelt mein Buch, weil ich finde, das ist etwas, was man echt mal dringend mehr hinterfragen muss.
Ronen Steinke ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor. Buch trägt den Titel Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. Und unsere Nummern sind 0681 65 100 und das gilt sowohl für WhatsApp wie für Telefon. Ich lese eine WhatsApp von Martin Rees aus Dortmund vor. Er schreibt, wenn die Väter und Mütter des Grundgesetzes nach den Erfahrungen der Nazi-Diktatur einen Dienst wie den Verfassungsschutz ins Leben riefen, werden sie gute Gründe gehabt haben, dass sie durch ihn die junge Demokratie stützen können. Daher die Frage, ist es auch denkbar oder belegbar, dass unter anderem der Verfassungsschutz, ohne dass wir das als Bürger bei einem Geheimdienst offen erkennen können, durch seine Dienste für Bund und Länder das Leben unserer Werte in Freiheit und Demokratie erst ermöglicht hat? Welche Verdienste stehen in der Vergangenheit zu Buche? Das ist die Frage von Martin Rees.
Ja, vielen Dank. Also ich finde es total gut, mal so den historischen Bogen aufzumachen, weil man da ein bisschen auch Distanz gewinnt und die Dinge vielleicht mal in größeren Kontext rücken kann. Also Verfassungsschutz ist 1950 gegründet worden, Es war eine Idee der Alliierten, die sagten, also nach diesen Erfahrungen mit Deutschland wollen wir hier mal ganz besonders genau hinschauen und jegliche Form von Umsturz, sei es von rechts oder sei es von links, könnte in diesem Land also eskalieren und vielleicht sogar den nächsten Krieg auslösen. Deswegen hat man da jemanden an die Spitze des Verfassungsschutzes gesetzt, der ein wirklich aufrechter Nazi-Gegner gewesen war. Der hat im Widerstand und mit den Briten gemeinsam viel Mut gezeigt gegen die Nazis und der hieß Otto John und der sollte dann diesen Geheimdienst leiten. Man hat ihm allerdings dann als Mitarbeiter vor allem alte Nazis zur Verfügung gestellt. Leute, die bei der Gestapo, also bei der Geheimpolizei der Nazis, furchtbarste Dinge gemacht haben, die also Linke, ja, Sozialisten, Kommunisten verfolgt und gefoltert haben, die haben dann diesen neuen Geheimdienst geformt und geprägt. Und das ist dann das Problem auch von Beginn an gewesen. Der Verfassungsschutz hat in den 50er, 60er, 70er Jahren eigentlich immer nach links geschaut. Mhm. Der hat die Gefahr, den Feind immer links sich vorgestellt und rechts also alle Augen zugedrückt. Das ist eigentlich die große Rolle, die der Verfassungsschutz in den frühen Jahren der Bundesrepublik gespielt hat. Der war ein kalter Krieger, wie es also härter nicht geht. Mhm.
Er hat nach links geschaut, sagen Sie, also einen großen Rückenwind gab es ja dann mit dem sogenannten radikalen Erlass 72, beschreiben Sie auch, hat eine neue Machtfülle für den Verfassungsschutz gebracht. Wie wirkungsvoll war denn dieser radikalen Erlass damals überhaupt? Also wie viele Bewerbungen für den öffentlichen Dienst wurden denn dann abgelehnt wegen Kommunismusverdacht?
Ja, das hat eine riesengroße Rolle gespielt. Also die Zahl der offiziell abgelehnten Bewerbungen, das geht in die Tausende. Aber man muss sich klar machen, das ist ja trotzdem nur ein kleiner Teil des Problems. Wie viel mehr Menschen haben von vornherein es gar nicht sich angetan, sich da zu bewerben, weil sie wussten, da kriege ich nur Probleme, das ist dann auch peinlich, das ist unangenehm, das tue ich mir nicht an. Also das hat eine wirklich einschüchternde Wirkung gehabt auf eine ganze Generation, so muss man es ja sagen. Ja, das hat viele Jahre lang immer diese Drohung bestanden, wenn du dich politisch links engagierst, dann kannst du vergessen, hier irgendwie Lehrer zu werden, Lehrerin oder bei der Stadt irgendeinen kleinen Job zu bekommen. Es ging sogar so weit, die Post, das war ja früher auch mit Beamten, die Post hat Leute abgelehnt, selbst für so Jobs wie Briefträger, wenn sie mal bei irgendeiner linken Gruppe aus Interesse reingeschaut haben. Also das hat wirklich Auswüchse gezeigt, das war hochproblematisch, auch nicht wirklich demokratisch sauber aus meiner Sicht. Und was haben wir denn gehabt in den 70er Jahren in Deutschland? Ja, eigentlich eine sehr, sehr positive Phase. Die Regierung, die Gesellschaft ist ja demokratischer geworden. Die Leute haben ja viel alten Muff abgelegt und haben sehr viel Mitbestimmung eingefordert. Viele Institutionen, Schule, Uni und so weiter sind demokratischer geworden. Und da hat der Verfassungsschutz, wenn man jetzt mal mit Abstand drauf guckt, ja, eine bremsende Rolle gespielt, keine gute.
Also man hat damals, haben Sie geschrieben, fast nur Linke aus dem Staatsdienst ausgesperrt. War das tatsächlich so?
Ja, also es gab ja damals schon die NPD, die auch gar nicht so klein war. Also schon in den 60er Jahren standen die mal kurz davor, in den Bundestag einzuziehen. Die hatten in Baden-Württemberg beispielsweise schon Abgeordnete im Landtag sitzen. Die NPD war also schon eine große Kraft und es gab auch in den 70er, 80er Jahren richtigen Rechtsterrorismus in Deutschland. Also es ist nicht ein junges Phänomen, sondern durch alle Jahrzehnte dieser Republik zieht sich dieses Milieu als sehr, sehr starker Faktor. Aber das ist nie ein großes Thema gewesen für den Verfassungsschutz. Es gibt eine Handvoll Fälle nur, wo Leute wegen rechter Gesinnung praktisch ein Berufsverbot bekommen haben, nicht in den Staatsdienst reingelassen wurden. Und demgegenüber, also 99% der Fälle, wo der Verfassungsschutz aktiv geworden ist, waren Linke.
Wie arbeitet denn der Verfassungsschutz heute? Das beschreiben Sie auch in einem eigenen Kapitel im Buch. Das ist auch ganz interessant, das zu lesen, weil das einfach auch so konkret ist. Wie ist er organisiert in unserem Land? Sie schreiben, es gibt eine ganze Reihe von Büros, es gibt Geschäftsräume, denen man natürlich nicht ansehen soll, dass dort der Geheimdienst sitzt. Wie ist dieser Verfassungsschutz organisiert?
Ja, das ist ist auch so faszinierend für mich, dass das etwas ist, was vor unser aller Augen geschieht. Ja, wir alle sind sicherlich schon mal vorbeispaziert an so einem Verfassungsschutzbüro und haben es nicht geahnt. Das sind Räumlichkeiten, oft in der Innenstadt, oft in guter Lage, die von außen aussehen wie ganz normale Firmen oder wie irgendwie Behörden. Da gehen Leute ein und aus, die irgendwie Jeans und Hemd tragen oder Sakko. Das ist also auch nicht irgendeine James-Bond-Atmosphäre, sondern so ganz geschäftsmäßig unauffällig. Und was die da aber machen, ist, die sitzen am Rechner und hacken sich dann zum Beispiel in die Telefone oder in die Computersysteme von politischen Gruppen ein. Und die gehen dann raus und treffen sich in Cafés zu heimlichen Gesprächen mit Spitzeln, also mit Leuten, die in politischen Gruppen im inneren Zirkel sitzen und da Sachen erfahren und das dann gegen Geld dem Verfassungsschutz erzählen. Das, und dann haben sie natürlich noch so Spezial, das ist dann doch ein bisschen James Bond-mäßig, Spezialsachen wie, dass sie sich schminken oder mal einen falschen Bart ankleben. So, das geschieht unter unser aller Augen und das ist eine, wirklich auch eine große Veranstaltung. Also der Verfassungsschutz hat 8000 Mitarbeiter in ganz Deutschland, also über das ganze Land verteilt. Und das ist mehr, als wir in Deutschland Agenten ins Ausland schicken. Mhm. Also wir haben 6000 Auslandsagenten des Bundesnachrichtendienstes, aber 8000 Inlandsspione, die also in allen deutschen Städten von Saarbrücken bis Kiel ihre Büros haben.
Und die sozialen Medien, schreiben Sie, das ist ein relativ neues Feld. Da wird dann auch durchaus Rechtsradikales gepostet, um mitzuschwimmen, schreiben Sie.
Ja, das hat mich total fasziniert. Da habe ich mal länger eine Agentin begleiten dürfen, die also noch recht jung ist und aus großem Idealismus zum Verfassungsschutz gegangen ist, weil sie sagt, sie möchte was gegen Rechtsextremismus tun. Finde ich sehr ehrenwert. Und was hat sie dann als Job bekommen? Sie soll in den sozialen Medien unter einem Fake-Account so tun, als sei sie rechtsextrem, damit sie da so in die engeren Zirkel von rechtsextremen Grüppchen hineinkommt. Da muss man ja erstmal so sich sozusagen Vertrauen erwerben und selber Sachen posten, um da irgendwie in so geschlossene Gruppen hineinzukommen und dann auch Geheimnisse mitzubekommen. So, und das ist ihr Job. Und das macht sie von morgens bis abends, postet und versucht also genauso rechtsextrem, genauso aggressiv, rassistisch zu klingen wie die anderen dort. Und das ist natürlich dann irgendwann eine ziemlich heikle Tätigkeit. Weil auf der einen Seite, klar, das Ziel ist, man will denen das Handwerk legen. Aber auf der anderen Seite, sie trägt ja erstmal dazu bei, dass im Netz noch mehr brauner Dreck rumschwappt. Und diese Zwiespalt, also ich glaube, das ist nicht unkompliziert.
Das Klassische abseits des Netzes ist aber immer noch das Anwerben von V-Leuten. Das gehört immer noch für den deutschen Geheimdienst zu den wichtigsten Aufgaben, schreiben Sie. Wie funktioniert das? Wie motiviert man da Menschen mitzumachen?
Ja, das ist psychologisch total interessant, weil es ja immer darum geht, wenn man sozusagen Insider aus einer politischen Gruppe anwirbt als Geheimdienst, damit er einem da als Spitzel Sachen erzählt. Man muss ja jemanden motivieren, Verrat an seinen Genossen oder Kameraden zu üben. Das ist etwas, was also nicht in der Regel leicht passiert, sondern man muss dann dem irgendwie eine Motivation geben und allein das Geld ist in der Regel auch nicht die Motivation. Man muss schon irgendwie dem psychologisch da manipulieren oder in die Mangel nehmen. Da geht es ganz oft um Erpressung, muss man einfach sagen, als der Verfassungsschutz hergeht und sagt, guck mal, du hast hier eine Gefängnisstrafe, wir können dir helfen, dass du früher entlassen wirst, aber wenn du dann rauskommst, dann bist du unser Mitarbeiter in Zukunft. Das ist also eine ganz klassische Methode und die wird auch in Deutschland ja eigentlich jeden Tag praktiziert. Und dann trifft man sich, also der Spitzel und sein Agenten oder sein V-Mann-Führer, ja, also der Agent oder die Agentin, die dann für ihn zuständig ist. Man trifft sich dann, sagen wir mal, alle zwei Wochen in einem Restaurant oder an einer Autobahnraststätte, anonym, also oft auch an öffentlichen Orten, aber trotzdem, wo so Durchgangsverkehr ist, wo man also nicht wiedererkannt wird. Und dann wird dann regelmäßig Bericht erstattet.
Und da muss man auch.
Das ist etwas, was natürlich Verunsicherung hineinträgt in diese Gruppe.
Ja, vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, man muss ja auch Material dann dabei haben. Also man muss ja dann auch was bieten, also aus Sicht desjenigen, der da angeworben wird. Kann ich mir vorstellen, dass das auch zu unguten Dynamiken führt.
Auf jeden Fall. Und das führt natürlich auch dazu, dass dieser V-Mann, dieser Spitzel, Anreiz hat, bei der Gruppe zu bleiben. Weil solange da die Kohle fließt, habe ich ja erstmal Motive, weiterhin zu diesem Mittagessen zu gehen und weiterhin Geschichten zu erzählen. Mhm. Wenn ich jetzt auf die Idee käme als V-Mann, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich möchte gar nicht mehr in der Neonazi-Szene aktiv sein, dann würde ich ja auch Einkommen verlieren. Also da entstehen Dynamiken, da entstehen Abhängigkeiten, die nicht nur gut sind. Und es trägt natürlich auch eine Verunsicherung in die ganze Szene hinein, weil dann alle in dieser Szene, ja, sei es Neonazi, sei es auch Klimabewegung, sei es eine linke Gruppe, alle jetzt den Verdacht haben, naja, wer von uns ist vielleicht V-Mann?
Es kommt ja noch was dazu, dass Sie im Buch am Beispiel von Tino Brandt beschreiben, langjähriger Vertrauter der NSU-Verbrecher, war ein Spitzel, hat eine Menge Geld bekommen und als er aufgeflogen ist, hat er behauptet, das Geld habe er in der Neonazi-Szene verteilt. Das würde ja heißen, der Verfassungsschutz hat indirekt die rechte Szene gesponsert.
Das muss man so sagen, ja. Also das ist der große Skandal des NSU, dieser Neonazi-Mordbande in Thüringen gewesen, die also bundesweit Leute erschossen haben mit türkischem, griechischem Hintergrund. Das ist der große Skandal, dass der Verfassungsschutz nicht diese Tätigkeiten aufgedeckt hat und irgendwie gestoppt hat, sondern im Gegenteil, dass der eigentlich gutes Geschäft gemacht hat mit diesen Neonazis. Sich dann mit Leuten aus deren Umfeld und Tino Brandt, das ist so ein NPD-Funktionär gewesen, der hat auch Kontakt zu der Mordbande, der ist eigentlich der prominenteste Fall, der hat einfach regelmäßig Geld zugesteckt bekommen, um ein bisschen was zu erzählen, hat aber nicht großartig was erzählt, sondern mehr so ein bisschen gemütlichen Mittagessens-Talk gehalten und trotzdem hat man ihn weiterhin mit Scheinen gefüttert. Der Verfassungsschutz hat auf diese Weise eigentlich eher eine schützende Hand gehalten über den NSU und das ist wirklich in der langen Reihe der Skandale dieses Geheimdienstes einer der größten.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir probieren es mal nochmal mit einer Hörerfrage, ansonsten beschreibe ich sie Ihnen dann nochmal. Mhm.
Wie kann es passieren, dass ein Verfassungsschutz, der da die Aufgabe hat, politische Prozesse zu beobachten und Leute, die diesen politischen Prozessen querkommen, jahrelang einen Herrn Maaßen, der ja nun wirklich am rechten Rand ist, als Anführer, als Chef dulden konnte, wurde der Chef selber nicht beobachtet?
Ja, die Frage ist, wie ein Herr Maaßen als Chef geduldet werden konnte und ob der denn wohl nicht beobachtet wurde.
Ja, sehr gute Frage, weil das ist ja heute etwas, wovon sich viele Menschen distanzieren. Also ich rede ja mit vielen Leuten im Verfassungsschutz und auch in der Politik. Und wenn man also jetzt heute zurückblickt und über Herrn Maaßen sich irgendwie den Kopf schüttelt, dann sagen viele im Verfassungsschutz, naja, also das ist ja völlig unvorstellbar, wie dieser Mann jetzt abdreht mit seinen verschwörungsideologischen Tweets, ja, oder... Man letztlich erzählt dann so, als man habe davon nichts geahnt und man sei doch da ganz überrascht davon, wie der in Wahrheit tickt, ja, wie rechts der drauf ist. Da muss ich sagen, das beschreibe ich auch in meinem Buch, das halte ich so ein bisschen für eine billige Ausrede. Also man wusste sehr wohl, wie Herr Maaßen tickt. Das war also überhaupt kein Geheimnis. Wer sich mit Herrn Maaßen mal unterhalten hat und nicht nur auf Pressekonferenzen, sondern auch so unter vier Augen oder mal in dem Hinterzimmer, da war ich öfter mal dabei. Herr Maaßen hat also überhaupt kein Geheimnis daraus gemacht, dass er von Zuwanderung nichts hält, dass er also von Arabern, uns ganz speziell zu sagen, nichts hält und dass er also politisch sehr, sehr stark klar verortet ist und ein starkes Sendungsbewusstsein hat, um es mal so vorsichtig zu sagen. Das ist nicht etwas gewesen, was man geduldet oder übersehen hat, sondern was man gewollt hat in der Politik. Die Innenminister, die von der CSU und von der CDU gestellt wurden in diesen Jahren, die wollten genau so einen haben. Und gerade in den Jahren der großen Zuwanderung, 2015, gerade in diesen Jahren gab es ja den großen Streit zwischen CSU und CDU. Merkel war für Integration, für Aufnahme, die CSU war für Obergrenze, für Grenzen schließen und Maaßen war da ganz klar im CSU-Lager. Und das war eigentlich auch der Grund, warum man ihn gestützt hat und man darf es auch nicht vergessen, am Ende gab es die ganzen Skandale um seine Äußerungen, um sein verschwörungstheoretisches Geschwurbel. Aber der CSU-Innenminister Horst Seehofer wollte den dafür befördern. Der wollte ihn zum Staatssekretär machen. Also von wegen irgendwie Entsetzen und Ratlosigkeit. Im Gegenteil, die CSU, die Politik, wollte so einen haben.
Aber ist denn die, wenn man das so sagen kann, diese Orientierung nach rechts, beziehungsweise dass man sich eher für, dass man den Feind eher links sieht, bis heute, ist das tatsächlich nur aus den Wurzeln dieses Dienstes zu erklären, die wir eben beschrieben haben, aus den historischen Wurzeln? Oder welche Erklärungsansätze könnten wir dafür finden?
Ja, das ist natürlich etwas, was in der gesamten Gesellschaft ziemlich breit wurzelt. Also man kann mal sich angucken, wie wir in Deutschland über Marktwirtschaft diskutieren. Wenn es zum Beispiel um Vergesellschaftung geht, ja, also man kann auch sagen Enteignung von großen Konzernen, das wird ja hin und wieder mal gefordert, zum Beispiel wenn es um Mieten geht. Da in Berlin wird gerade diskutiert, ob man nicht große Wohnkonzerne vergesellschaften soll, in öffentliche Hand übertragen soll, um auf diese Weise ein bisschen sozialere Miethöhen hinzubekommen. Da wird in Deutschland traditionell aufgeschrien, das sei ja also mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Und das sei ja etwas, was unseren freiheitlichen Werten widerspricht. Meinetwegen, ja, kann man alles gut oder schlecht finden, kann man verschiedene Meinungen drüber haben. Aber was man eigentlich nicht sagen kann, ist, dass das unserem Grundgesetz widerspräche. Mhm. Also ganz im Gegenteil, unser Grundgesetz ist eigentlich überhaupt nicht auf Kapitalismus festgelegt. Kann man vielleicht sagen, dass man Kapitalismus trotzdem gut findet, aber es ist nicht darauf festgelegt, sondern unser Grundgesetz ist offen und ermöglicht eigentlich eine breite Debatte. Und das ist eigentlich so ein bisschen eine unehrliche Diskussion in Deutschland.
Also wenn ich fordere, den Kapitalismus abzuschaffen, Unternehmen und Wohnungsbaugesellschaften und sogenannte Superreiche enteignen will, dann befinde ich mich als Aktivist nicht im Widerspruch zum Grundgesetz.
Nee, dann sind sie im Rahmen dessen, was unser Grundgesetz an Möglichkeiten aufzeigt. Sie sind kein Extremist, sie sind kein Antidemokrat, sie verdienen nicht, ausgeschlossen zu werden aus dem demokratischen Diskurs. Sie verdienen vielleicht Gegenrede. Ja, muss man vielleicht mit ihnen hart diskutieren, da bin ich absolut dafür. Aber das ist nicht etwas, wo ich finde, man einen Geheimdienst losschicken darf, der dann sagt, Moment mal, hier ist eine Grenze erreicht. Sondern unser Grundgesetz sagt, Eigentum verpflichtet. Unser Grundgesetz spricht auch explizit davon, es soll erlaubt sein, dass man öffentliche Betriebe, also wichtige Betriebe, Bodenschätze vergemeinschaftet, vergesellschaftet. Und also bitte, wenn wir das nicht mehr zulassen, dass junge Leute auf die Straße gehen für genau diese Ziele oder dass Leute das auch fordern, also dann verabschieden wir uns eigentlich vom Grundgesetz.
Aber wenn dieser Dienst das möglicherweise nicht mehr macht, geht uns da nicht auch was verloren? Also dieser Dienst ist ja auch dazu da, sagen wir mal, rechte wie linke Milieus auszuleuchten und möglichst frühzeitig zu erkennen, ob da ein Umsturz oder Terror geplant ist. Wer macht das denn dann? Wer darf das denn machen, wenn das, sagen wir mal, der Verfassungsschutz nicht mehr machen würde?
Ja, das ist, fairerweise muss man das sagen, das ist natürlich auch ein Gebiet, auf dem der Verfassungsschutz schon seine Verdienste hat in den vergangenen Jahren. Also wenn man mal denkt beispielsweise an islamistische Terrorbombenbastler, es ist ein paar Mal gelungen in den vergangenen Jahren, solchen Leuten frühzeitig das Handwerk zu legen, weil der Verfassungsschutz mitgehorcht hat oder im Internet die irgendwie aufgestöbert hat. So, das finde ich gut und da gerne mehr davon. Also das ist eine Form von Sicherheitsbehörde, die wir brauchen als Gesellschaft. Nur würde ich mal sagen, als Jurist, als jemand, der sich mit Sicherheitsbehörden viel befasst, das ist ja klassische Polizeiarbeit. Also das ist...
Darf die Polizei das denn anlasslos?
Die darf das auch. Ja? Das ist etwas, was die Polizei darf und was die Polizei macht und auch der Verfassungsschutz parallel dazu macht. Und das ist immer nicht gut in einem Rechtsstaat, wenn man zwei Behörden hat, die so nebeneinander herlaufen und man sich nicht klar darüber ist, wo eigentlich die Grenze zwischen beiden ist. Leider gibt es diesen Wildwuchs, leider gibt es diese Neigung der Politik, dass man den Verfassungsschutz immer mehr auch dazu benutzt, so eine Art Hilfspolizei zu sein. Ich fände es sauberer, wenn man eigentlich sagt, man trennt das und was Polizeiarbeit ist, also Straftaten verhindern, Straftaten aufklären, das soll bitte die Polizei machen. Die kann gerne auch mehr Personal bekommen, das braucht sie sogar, finde ich. Aber da sollte man nicht mit so unehrlichen, heimlichen Methoden eines Geheimdienstes machen.
Wir hören eine weitere Hörerfrage.
Ja, folgende Frage. Inwieweit nimmt der Verfassungsschutz auf die Berichterstattung der Medien und auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Einfluss? Ist Ihnen da was bekannt?
Ich paraphrasiere mal, inwieweit nimmt der Verfassungsschutz Einfluss auf Berichterstattung der Medien und auch speziell auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das ist die Frage dieses Hörers gewesen.
Ja, vielen Dank. Also das ist, sollte man nicht abtun, diese Frage. Also es gibt manchmal so ein bisschen das Mürrische auf Seiten von uns Journalisten, dass wir sagen, ja, wir sind auch nicht gesteuert, wir sind frei, wir dürfen alles schreiben und man soll uns da nicht unterstellen, wir seien gesteuert. Aber sind wir mal ehrlich, natürlich leben wir in einer Gesellschaft und nehmen auch wahr, was für Tabus in dieser Gesellschaft herrschen und haben dann auch eine Scheu davor, uns zu sehr solchen Tabus zu nähern. Und wenn beispielsweise der Verfassungsschutz sagt, bestimmte Formen von Kritik an der Art, wie wir wirtschaften. Ja, ich habe schon über Kapitalismus jetzt ein bisschen was gesagt. Das ist ja auch was, was eine große Rolle spielt in der Klimadiskussion. Also wenn der Verfassungsschutz sagt, liebe Leute, ihr dürft zwar finden, wir sollten weniger fossile Energien benutzen, aber ihr dürft nicht komplett die Art, wie wir wirtschaften, in Frage stellen. Dann ist das etwas, wenn es oft genug gesagt wird, ist es ein gesellschaftliches Tabu, was dadurch entsteht und was natürlich auch in den Köpfen der Journalistinnen und Journalisten ja, eine Wirkung zeigt. Das halte ich für ein Problem. Das halte ich für etwas, wo es auch darauf ankommt, ehrlich gesagt, dass wir in den Medien, auch in der gesamten Gesellschaft, uns des Problems bewusst werden, vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster werden und sagen, lass uns doch mal diskutieren, reden wir mal offen drüber und gucken wir uns mal die Fakten an und vielleicht auch gucken wir uns an, wie der Verfassungsschutz zu seinen Wertungen kommt.
Sie beschreiben das jetzt so ein bisschen abstrakt als Beobachtung. Wie ist das denn für Sie persönlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Artikel für die Süddeutsche Zeitung schreiben? Spüren Sie da diesen Druck oder diese gesellschaftlichen Stimmungen und glauben da auch irgendwelchen Ansprüchen gerecht werden zu müssen?
Also ich versuche mich davon frei zu machen und ich versuche auch Dinge ans Licht zu holen, die man besser verhandeln kann, wenn man da ohne Schaum vor dem Mund und ohne irgendwelche Mythen im Kopf die Dinge ja, einfach mal transparent macht. Das ist auch mein Ansatz, auch mit dem Buch, aber auch mit ganz viel von meiner journalistischen Arbeit. Das ist nicht gut, wenn so etwas nur den Fachleuten, in Anführungszeichen, überlassen wird und das alles auch so eine Fachsprache und irgendwie, sondern lass uns das doch mal konkret und anschaulich miteinander diskutieren. Ich erlebe schon, dass manchmal ein Gegenwind kommt, der unsachlich ist, gar keine Frage. Ich erlebe beispielsweise, wenn ich über die Klimabewegung berichte, über deren Ziele, über den Umgang der Sicherheitsbehörden dieser Klimabewegung, dass also mir zum Beispiel entgegengehalten wird, ich würde doch Extremismus verharmlosen. Da muss ich sagen, also das ist eine Form von Polemik, die sicherlich auch dadurch gefördert wird, dass eben auch bei Sicherheitsbehörden, bei Politikern eine Polemik eingezogen hat. Also sowas wie Klima-RAF, ja, RAF. Das ist ja entsetzlich. Das ist eine Verharmlosung der wirklichen RAF, der wirklichen Mörderbande der 70er Jahre. Aber das ist etwas, was inzwischen etablierte Politiker, zum Beispiel der Union, so verbreiten.
Wir haben noch 5 Minuten. Wir sollten vielleicht noch in die Zukunft gucken. Sie beschreiben auch eine digitale Zukunft des Verfassungsschutzes oder auch eine digitale Gegenwart. Wir haben eben schon beschrieben, dass man in sozialen Medien unterwegs ist, dass man da auch was postet, um mitzuschwimmen. Aber es geht auch noch weiter. Sie beschreiben Hacking-Software, zum Beispiel digitale Dietriche, sogenannte, die man bei Firmen in Israel kauft. Was ist da die Zukunft? Was kann man damit machen?
Ja, also immer mehr unseres Lebens findet da über Smartphone statt. Also unser Sozialleben, auch irgendwie Dinge, die wirklich heikel sind. Ja, irgendwelche Gesundheitssachen besprechen wir oder klicken wir über unser Handy. Das heißt, wenn man ins Handy einbrechen kann, wenn man da so mit einem Wurm, mit einem Trojaner, wie das dann heißt, da so sich reinschleichen kann, unbemerkt, dann kann man ganz viel über einen Menschen rausfinden. Man kann sogar Dinge über den Menschen erfahren, die der Mensch selber vielleicht noch gar nicht so bewusst weiß über sich selbst. Also das ist sehr, sehr heikel. Das ist technisch noch nicht so einfach. Das ist technisch noch sehr aufwendig. Das ist also nichts, was die Polizei jeden Tag 10-mal machen kann, sondern da müssen schon mehrere Fachleute sich dann hinsetzen gemeinsam. Das ist auch teuer und aufwendig, aber das wird immer einfacher. Und wenn wir mal in die Zukunft schauen, also ich mache mir schon die Sorge, dass das in Zukunft alltäglich werden wird, dass in unsere Handys eingebrochen wird. Nicht nur durch Kriminelle, das machen die ja ohnehin. Ja, das, hoffentlich ist das noch nicht viel. Also, einige Menschen ist das schon passiert und das ist wirklich furchtbar, dass dann plötzlich auf dem Bildschirm auftaucht, so, ihr Computer wurde von uns übernommen und sie zahlen jetzt bitte in Bitcoins so und so viel Geld und dann wird es wieder freigeschaltet. Das ist schon mal furchtbar, aber dass obendrein auch noch der Geheimdienst sich da reinhackt, nur wegen der politischen Meinung von Leuten, das ist also ein Szenario, wo ich Sorge vor habe.
Es bleibt die Frage, welche Rolle der Verfassungsschutz künftig spielen soll. Sie sagen, es ist nicht nur problematisch, dass der Verfassungsschutz legale politische Aktivitäten beobachtet. Wir hatten zum Beispiel das Beispiel AfD. Das fast noch größere Problem sei, dass er zunehmend auch eine Art geheime Hilfspolizei ist, beschreiben Sie in dem Buch. Welche Rolle würde diesem Verfassungsschutz denn dann bleiben? Wie soll er denn künftig in Ihren Augen agieren?
Ja, ich würde sagen, wenn man mal den Verfassungsschutz in der Mitte durchschneidet und man sagt, die eine Hälfte ist diejenige, die sich mit legalen politischen Aktivitäten befasst und die andere Hälfte ist die sich mit illegalem, also mit politischer Gewalt, mit Bombenbastlern, mit Neonazi-Kameradschaften befasst, dann würde ich gerne die Hälfte der Truppe behalten, die sich mit diesen illegalen kriminellen Aktivitäten beschäftigt. Das ist wichtig, da brauchen wir wirklich jeden, der sich da auskennt und jeden, der sich da engagiert. Die würde ich alle behalten, aber sie gerne zur Polizei rüber verpflanzen. Denn dort ist eigentlich diese Arbeit richtig untergebracht. Und dann würde ich auch gerne dafür sorgen, dass sich da besser an rechtsstaatliche Regeln gehalten wird. Denn bislang ist es so, die Polizei hält sich an rechtsstaatliche Regeln. Da hat man das Recht auf einen Anwalt, da hat man das Recht, von einem Richter zu treten. Da müssen auch Richter, also Ermittlungsrichter, wichtige Überwachungsmaßnahmen vorher abzeichnen und gucken sich das sehr kritisch an und sind auch unabhängig. Und das ist eigentlich so der Standard, den ich mir wünschen würde, auch für das, was der Verfassungsschutz macht. Und die andere Hälfte, diejenige Hälfte, die sich bislang mit legalen Aktivitäten, mit der Linkspartei beispielsweise, mit Klimaaktivisten, mit Leuten, die einfach Fragen stellen oder politische Demonstrationen veranstalten, die sich mit solchen Leuten beschäftigen, da würde ich sagen, das passt nicht zu einem liberalen Staat. Und da können wir darauf verzichten. Und das würde unsere Demokratie, so ist meine These in meinem Buch, das würde unsere Demokratie nicht schwächen, sondern das würde am Ende unsere Demokratie eher stärken, wenn wir uns da rausziehen.
Das heißt, Sie würden den Verfassungsschutz komplett abschaffen?
Und da würde ich uns angleichen an Frankreich oder an Großbritannien oder an Italien, an viele, viele liberale Demokratien, die sowas auch nicht haben. Und das ist deswegen jetzt nicht irgendwie ein Zündeln oder ein Aufs Spiel setzen von demokratisch Erreichtem, sondern eher eine Angleichung an liberale Staaten. Es ist ja seltsam, dass wir eigentlich mit unserem Inlandsgeheimdienst, der also die Opposition ausspionieren darf, in der Gesellschaft sind von Ländern, wie der Türkei oder wie Russland. Ja, also Autoritäre Staaten haben sowas, es ist gang und gäbe, dass der Präsident und der Innenminister also Akten führen über Oppositionspolitiker und also genau wissen, was die am Handy besprochen haben und die abhören. Aber dass wir als ja, liberales Land da in dieser Gesellschaft sind, das schmeckt mir nicht. Und da bin ich der Meinung, es wäre mal an der Zeit, ja, nach 75 Jahren Grundgesetz, da vielleicht mal Bilanz zu ziehen und da mal drüber zu diskutieren.
Das Schlusswort und die Meinung von Ronen Steinke. Schöne Grüße nach Berlin und ich danke Ihnen für das Gespräch unter diesen etwas erschwerten technischen Bedingungen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, schönen Sonntag.
Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht, erschienen im Berlin Verlag, 224 Seiten, kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Elfriede Maurer aus Merzig, an Stefan Devis aus Nalbach und an Wilhelm Irsch aus Rehlingen-Siersburg. Kommende Woche ist Jochen Marmitz Gast, Philipp Mattheis Buch trägt den Titel Die dreckige Seidenstraße, wie Chinas Wirtschaftspolitik weltweit Staaten und Demokratien untergräbt. Lange galt China als eine Art sanfter, schlafender Riese, schreibt er. Zwar war das politische System und dessen Menschenrechtsverletzungen nur schwer vereinbar mit westlichen demokratischen Werten, aber man setzte auf das Prinzip Wandel durch Handel. Aber die Hoffnungen, die man da hatte, die haben sich nicht erfüllt. Er hat die Länder der Seidenstraße bereist und er sagt, wie wir anders mit China umgehen sollten. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.